Guten Morgen, ich grüße euch auch ganz, ganz herzlich. Und Wolfgang hat mich angekündigt vorhin mal soeben, ja, die Predigt hält Susanne Koch. Und neulich ist mir das mal so ergangen, da habe ich die Moderation gehabt und nach dem Gottesdienst sprach mich einer an, wer sind Sie denn eigentlich genau? Und ich dachte, bevor ich jetzt hier meine allererste Predigt in der Gemeinde halte, möchte ich doch einfach kurz sagen, ich bin also Susanne Koch, gebürtig in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Aber dann hat es mich irgendwann nach Baden-Württemberg verschlagen, wo ich von 1992 bis 1996 an der Bibelschule Adelshofen war. Und da habe ich so richtig meine Liebe für das Studieren in Gottes Wort entdeckt und freue mich deshalb heute sehr darüber, dass ich einfach das, was Gott mir so aufs Herz gelegt hat, mit euch, mit Ihnen teilen kann. Und noch eine kleine Vorbemerkung. Ich finde es manchmal beim Predigen, wenn man so das erste Mal predigt und Leute vor sich hat, wo man gar nicht so genau weiß, wer ist denn der eigentlich oder wer ist denn der eigentlich, darf ich dann in der Predigt das Du gebrauchen oder muss ich immer zwischen Du und Sie wechseln? Und deshalb als Vorbemerkung, ich habe mich also für das Predigt-Du entschieden. Herzlichen Dank, Wolfgang, für deine einleitenden Worte und auch für die Auswahl der Lieder. Mein Anliegen ist immer, dass so dieser Gottesdienst eine runde Sache wird, wo wir aus allen Elementen etwas mitnehmen können. Und heute ist ein Abendmahlsgottesdienst. Und da möchte ich einfach kurz noch zu erklären, dass mir das Abendmahl ganz, ganz besonders viel bedeutet. Ich habe dieses Gemeinschafts- und Erinnerungsmahl, so könnte man es ja auch bezeichnen, in unserer Lockdown-Phase sehr vermisst. Ich verbinde mit dem Abendmahl einen Zuspruch, der mir durch die Liturgie einer hessischen Landeskirche, in die ich jahrelang gegangen bin, als ich dort gewohnt und gearbeitet habe, sehr vertraut ist und ganz, ganz viel bedeutet. Brot und Wein oder Brot und Saft werden dort mit den Worten weitergegeben: Christi Leib für dich gegeben, das stärke und bewahre dich zum ewigen Leben. Das finde ich ganz, ganz kostbar, diesen Zuspruch. So soll es sein, so darf es sein. Und noch etwas darf uns stärken: Gottes Wort selbst. Ich liebe die Psalmen, deswegen habe ich für heute auch einen Psalm ausgewählt, weil ich finde, da ist oftmals so eine bildhafte Sprache drin, die mich tief in meinem Herzen anspricht. Wir haben den Psalm 116 von Wolfgang schon in der Basisbibelübersetzung gehört. Und ich habe jetzt das eine oder andere von den Versen her ausgelegt, von der Sprache in der Lutherbibel. Aber ich möchte Mut machen, vielleicht selbst im Laufe des Sonntags nochmal im Psalm 116 nachzulesen und zu schauen, was spricht euch an und vielleicht sogar nochmal eine andere Übersetzung zu nehmen. Denn in diesem Psalm steckt ungeheuer viel drin. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist bei der Lesung von Wolfgang, wie viel unterschiedliche Aspekte da doch drin sind. Ich kann heute gar nicht alle behandeln. Schlaglichtartig möchte ich aber einfach so gerade am Stück ein paar Details herausgreifen und dann zu einzelnen Punkten etwas mehr weitergeben. Da hieß es, er, Gott, hört unser Flehen. So ist es bei Luther übersetzt. Mit anderer Übersetzungsform kann man sich zusprechen lassen, er hört unser Rufen. Das ist doch eine Einladung. Wir dürfen kommen. Dann gleich im nächsten Vers, er neigt sein Ohr zu mir. Ach, ich finde das eine wunderschöne Vorstellung. Da ist Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, und der neigt sein Ohr zu mir. Das ist auch wieder so ein Bild, was mir ganz viel gibt. Er ist gnädig und gerecht. In der Einleitung haben wir es eben gehört, wir sehnen uns nach Gerechtigkeit. Er ist barmherzig. Er behütet, er hilft, er tut dir Gutes. Das ist Lobpreis pur. Jetzt mal nicht gesungen vom Musikteam von hier vorne, was wir ja ohnehin nicht haben, aber Lobpreis pur in Gottes Wort. Und sind diese Aussagen nicht Grund genug, wie der Psalmist in Vers 1 zu bekennen: Ich liebe den Herrn. Daraus möchte ich den ersten Gedanken entfalten und dich fragen: Liebst du den Herrn? Ich meine so richtig, ganz tief in deinem Herzen, ohne Wenn und Aber. Liebst du den Herrn? Jesus hat Petrus, seinen Jünger, der ihn verleugnet hat, nach seiner Auferstehung mal beiseite genommen. Und dann hat er ihn dreimal gefragt: Hast du mich lieb? Was würdest du ihm antworten? Lass dir die Frage von Jesus mal gefallen. Hast du mich lieb? Bei Petrus wird die dreimalige Frage üblicherweise in den Auslegungen ja auf die dreimalige Verleugnung bezogen. Und das ist sicherlich auch ein Aspekt und absolut richtig. Ich für mich muss sagen, ich könnte mir auch vorstellen, ich brauche diese dreimalige Frage und vielleicht braucht ihr sie auch, um zu einer ehrlichen Antwort zu kommen. Einmal lässt sich ja durchaus schnell dann antworten: Ja, ich liebe dich, das ist doch selbstverständlich, ich bin doch schon lange mit dir unterwegs, ja, ich liebe dich. Und dann fragt Jesus ein zweites Mal: Hast du mich lieb? Und dann kommen wir vielleicht schon mal ein bisschen ins Nachdenken, warum bohrt er denn so? Und dann kommt ein drittes Mal die Frage: Hast du mich lieb? Und jetzt spätestens kommen wir ins Nachdenken: Wie sieht's denn aus mit meiner Liebe zu Jesus? Manchmal ist da nämlich Enttäuschung oder sogar Groll auf Gott. Und von der Liebe aus ganzem Herzen, wie Jesus sich das wünschen würde, sind wir ein ganzes Stück entfernt. Das passiert meistens dann, wenn wir unsere Situation oder die von anderen nicht verstehen und uns dann fragen: Wo bist du eigentlich, Herr? Ich bin doch mit dir unterwegs, mein Leben gehört dir, und wo bist du jetzt? Warum handelst du nicht? Das kenne ich sehr wohl und ich denke, ihr kennt das auch. Und da ist es dann so befreiend, wenn wir wie im Psalm 116 zurückkehren und dann einfach vor Gott unser Herz ausschütten. Das hat der Psalmist auch getan. Und dann sehen wir, dass er bekennen kann: Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Was für ein Geschenk, wenn wir es so erleben dürfen, wenn Hilfe erfahren wird. Jeder von uns weiß aber auch, dass es überhaupt nicht einfach ist, im Flehen und Bitten auszuhalten. Und schon gar nicht, wenn eine bedrückende Situation länger andauert. Da brauchen wir dann Gebetsunterstützung, begleitende Geschwister, vielleicht auch ein besonderes Wort in die Situation hinein. Und, ich komme auf meine Einleitung zurück, auch das Abendmahl ist eine mögliche und ganz kostbare Stärkung. Ich möchte das an einem sehr persönlichen Beispiel verdeutlichen. Als ich 38 war, bekam ich die Diagnose Brustkrebs, wie aus heiterem Himmel. Trotz regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen wurde der bösartige Tumor von damals 3,5 Zentimetern erst in diesem Stadium entdeckt. Und ich denke, jeder kann sich vorstellen, das reißt einem erstmal den Boden unter den Füßen weg. Als dann für mich klar war, welche Therapien folgen würden, hatte ich einen ganz tiefen Wunsch nach einer Stärkung meines Glaubens. Ich wusste nicht, ob und wie ich Chemotherapie, die angesetzt war, über einen längeren Zeitraum, Bestrahlung und davor noch die Operation überstehen würde. Und für mich war klar, ich brauche jetzt eine Vergewisserung meines Glaubens. Und ich habe damals den Leiter des Missionswerkes, in dem ich gearbeitet habe, gefragt, ob wir im Mitarbeiterkreis Abendmahl miteinander feiern könnten, um eben diese Zurüstung zu erfahren. Er hat dem selbstverständlich zugestimmt. Und in den wirklich manchmal schweren Wochen und Monaten nach diesen ganzen Behandlungen und auch mittendrin konnte ich genau davon zehren. Christi Leib für mich gegeben und sein Blut für mich vergossen. Und genau so ist es auch für euch geschehen und darf euch eine Stärkung sein. Wenn man manchmal zu schwach ist, um in den Gottesdienst zu gehen, oder es einfach nicht schafft, sich auf Gottes Wort zu konzentrieren, einem vielleicht die Worte fürs Gebet fehlen, dann braucht man etwas, was tief in uns verankert ist. Gewissheit des Glaubens. Vielleicht steckst du gerade in einer scheinbar ausweglosen Lage. Bist echt fertig, wünsch dir eine Stärkung deines Glaubens. Dann nimm nachher die Gelegenheit durch das Abendmahl wahr. Das ist so ein kostbares Geschenk. Und wenn es dir gerade sehr gut geht, ist das Abendmahl genauso wertvoll. Wir sprechen ja sogar vom heiligen Abendmahl, eine ganz besondere Begegnung mit unserem Herrn. Das Abendmahl ist keine fromme Pflichtübung, sondern ein Trost, den wir nicht oft genug in Anspruch nehmen können, um uns zu erinnern und zu vergewissern, was Jesus für uns getan hat. Ich möchte es mit Worten von Margret Birkenfeld ausdrücken. Für mich gingst du nach Golgatha. Für mich hast du das Kreuz getragen. Für mich ertrugst du Spott und Hohn. Für mich hast du dich lassen schlagen. Für mich trugst du die Dornenkron. Für mich warst du von Gott verlassen. Auf dir lag alle Schuld der Welt, auch meine Schuld. Ich kann's nicht fassen. Herr Jesus Christus, alle Schuld hast du für immer mir vergeben. Du hast mich froh und frei gemacht. Du schenkst mir neues, ewiges Leben. Die Kombination aus Erinnern und dem Blick nach vorne lässt uns getrost weitergehen. Daran werden wir durch den Psalmisten erinnert. Er sagt uns im Vers 7, sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Oder Hoffnung für alle, um das mal in einer anderen Sprache weiterzugeben, sagt, werde wieder ruhig. Das ist mein zweiter Impuls für heute. Ist das nicht eine interessante Aufforderung? Sei nun wieder zufrieden, meine Seele. Das soll ich mir also selbst sagen. Um das besser zu verstehen, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass die Seele vom hebräischen Sprachgebrauch herkommend letztlich den ganzen Menschen meint. Der Mensch hat nicht eine Seele, er ist Seele. Diese Unterscheidung, wie wir sie im deutschen Sprachgebrauch haben, von Leib, Seele und Geist, die macht es uns manchmal schwer, das so zu verstehen, wenn die Bibel von der Seele spricht. Vom Hebräischen her kommend meint Seele übersetzt, dass es ein einzelnes Lebewesen in seiner ganzen Lebenskraft mit allen Gefühlen und Regungen. Also die Aufforderung, wieder zufrieden zu sein, sollen wir nicht nur vom Verstand her fassen, sondern unser ganzes Sein mit allen Gefühlen darf wieder zur Ruhe kommen. Und dann in diesem Psalm, so wie wir aufgefordert werden, finde ich einfach bemerkenswert, dass wir diesen Appell, diese Aufforderung an uns selbst richten sollen. Ich finde Gottes Wort wieder mal unglaublich toll. Das zeigt mir einfach, wie lebensnah es ist. Denn wenn so eine Aufforderung von unserem Partner vielleicht einem Freund oder einer Freundin kommen würde, könnten wir es leicht als Druck empfinden. Was weiß der oder die schon, was ich gerade durchmache? Und empfindlich, wie wir in schwierigen Situationen nun mal sind, verstehen wir dann so eine Aufforderung falsch. Wenn ich jetzt aber in Gottes Wort lese und sehe, dass der Psalmist sich selbst auffordert und es dann zu mir selbst sage, dann hat es doch einfach einen ganz anderen Klang. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele. Unser Psalmist ist jetzt nämlich an dem Punkt angekommen, wo er einen Blickwechsel vornehmen kann. Denn der Herr tut dir Gutes. Oder nach einer anderen Übersetzung, hat dir Gutes erwiesen. Das Gute ist in diesem ganz konkreten Fall die Errettung aus Todesgefahr und die Tatsache, in allen Ängsten und Nöten, die damit verbunden waren, von Gott durchgetragen worden zu sein. Luther übersetzt sogar, ich glaube, auch wenn ich sage, ich werde sehr geplagt. Und wenn man das erlebt hat, dann kann man das verstehen, dass im Psalm in den folgenden Versen eine große Dankbarkeit durchkommt, weil man das einfach erlebt hat. Gott hat durchgetragen. Er hat mich im Glauben bewahrt. Auf die Dankbarkeit darüber gehe ich jetzt nicht weiter ein. Das würde zu weit führen. Stattdessen möchte ich fragen, und wenn es nicht so ist, dieses denn der Herr tut dir Gutes, das ist ja wunderbar. Aber wenn es nicht so ist, das ist eine schwere Frage. Und ich kann mich nur mit aller Vorsicht daran tasten. Aber ich will es auch nicht unbeantwortet lassen. Ich möchte zumindest den Versuch wagen. Denn ich fände es nicht fair, wenn wir nicht diesen Aspekt auch einmal bedenken. Und ich wage es deshalb, weil ich es selbst durchlebt habe und weiß, wie es sich anfühlt, Todesängste zu haben. Damals, während meiner Krebserkrankung, ich fühlte mich zu jung zum Sterben und ich wollte nicht sterben. Christen aus meinem Umfeld konnten das nur bedingt verstehen. Wenn es einem gut geht, lässt es sich leicht sagen, unsere Zeit steht in Gottes Hand und der Himmel wartet doch auf uns. Das weiß ich. Das weiß auch jeder von euch und das stimmt ja auch. Aber wenn du in diesen Kämpfen stehst, dann brauchst du etwas anderes. Wie froh bin ich, dass ich damals einen Seelsorger gefunden habe, der mich in diesen Fragen und Ängsten angehört hat und der mir Folgendes gesagt hat. Unsere Angst vorm Tod ist ganz normal, denn unser Gott ist ein Gott des Lebens. Und dann hat er mir zugesprochen, ich wünsche Ihnen, dass Sie noch leben dürfen und dieses Leben gestalten an der Hand Gottes. Und wenn es je anders sein sollte, dann hat er Mittel und Wege, sie vorzubereiten, damit sie loslassen können, um dann bei ihm zu sein. Das fand ich damals ein ungeheuer wertvolles Wort. Und ich kann heute bekennen, es hat mir damals geholfen und es trägt mich auch heute noch durch. Ich darf leben und jeder Tag ist kostbar. In unserem Psalm 116 habe ich eine ebenso hilfreiche Aussage gefunden. Da möchte ich nochmal das Augenmerk drauf lenken. Da heißt es doch tatsächlich, der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem Herrn. Ist das nicht wunderschön formuliert? Er weiß um die Bedrohung des Todes in dieser Welt. Aber er spricht uns ja auch zu, dass der Tod überwunden wurde durch Jesus, der den Sieg hat über den Tod hinaus. Der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem Herrn. Wir sind Gott nicht egal. Und in Hoffnung für alle heißt es, der Herr bewahrt alle, die ihn lieben. Der Herr bewahrt alle, die ihn lieben. Und ich frage jetzt noch einmal, hast du ihn lieb? Amen.